Guten Tag. Die Beratungsfirma Ernst & Young hat für das Corona-Jahr 2020 in 44 Ländern Europas 5.500 private Direktinvestitionen im Ausland untersucht, was einigermaßen einen Anhaltspunkt für die Attraktivität der jeweiligen Länder für, ja, na eben ausländische Direktinvestitionen ergeben sollte. Der Europe Attractiveness Survey wurde am 7. Juni publiziert. Die französische Agentur SIS Media meldete mit dem gehörigen Nationalstolz, dass in dieser Rangliste Frankreich zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal die Spitzenposition einnehme, obwohl die Anzahl der Investitionsprojekte im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr um 18% abgenommen habe auf 985 Stück. Im gesamten europäischen Raum habe der Rückgang nur 13% betragen. Im zweitplatzierten England hätten die Direktinvestitionen sogar nur um 12% abgenommen auf 975 Stück, womit England im Jahr 2020 den zweiten Platz belege. Was Frankreich anbelangt, beziehungsweise die Investitionen ausländischer Unternehmen nach Wirtschaftssektoren, so stand Informatik an der Spitze, wogegen Raumfahrt, Automobilbau und Tourismus starke Einbußen erlitten hätten. Auch die Investitionen in die Bereiche Industriegüter und Transport und Logistik hätten sich halbiert. Trotzdem ist SIS Medias bzw. das publizierende Portal L'Opinion ganz zufrieden mit der Bilanz und führt sie auf die Wirtschaftspolitik der Regierung zurück, welche den Standort Frankreich mit Vergünstigungen und Steuersenkungen attraktiv erhalten habe. Daneben nennt SIS Media drei Länder, welche sich in der Corona-Krise gut gehalten hätten, nämlich die Türkei, welche einen Zuwachs ihrer ausländischen Direktinvestitionen um 18% erlebte, sodann Polen, wo die Zunahme 10% betrug, und schließlich Portugal, das mit einem Rückgang um minus 3% vergleichsweise bescheidene Einbußen erlitten habe. Deutschland belegt in der Rangliste übrigens hinter Frankreich und England Platz 3. Frankreich, wer ist das überhaupt? Die Informationen über dieses Land sind in den letzten Jahren eigenartig verschwommen geblieben. Oder vielleicht müsste ich genauer sagen, ich habe sie wenig einheitlich empfunden. Einerseits hat man den Eindruck, die Französinnen würden unter der galoppierenden Desindustrialisierung leiden, nachdem neben der Automobilindustrie auch Schwergewichte wie Alstom Schlagseite zeigten. Die anhaltende Fixierung auf Atomenergie mit dem Sektorriesen Areva bleibt ebenfalls rätselhaft. Dazu kommt der Ruf nach einer überdurchschnittlich hohen Bereitschaft des Staates zur Intervention, nicht nur in Afrika, sondern auch in der eigenen Wirtschaft, was sich auch in einer engen Verflechtung der politischen und der wirtschaftlichen Elite ausdrückt. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Elite macht auch der Kultursektor aus, durchaus im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland. Vielleicht hängt auch die Verbandelung der Kultur mit verschiedenen Rauch- und Petardenwerfer aus Philosophie und Soziologie damit zusammen. Die internationale Berichterstattung über das Land war aber in der letzten Zeit besonders geprägt von den vielfältigen Unmutsformen, welche sich zum Beispiel in der Wahlenthaltung, vor allem aber auf der Straße manifestierten und weiterhin manifestieren. Dabei bleibt auch die Wahrnehmung der Bevölkerung verschwommen. Unterhalb der festgemauerten Elite vermute ich einen ziemlich breiten und apolitischen Hass an Ingenieurinnen, Facharbeiterinnen, Kleinunternehmerinnen und Beamtinnen, welche es sich nach Möglichkeit in ihrem Leben gut einzurichten versuchen. Hin und wieder regen sich gewisse Bestandteile dieser Klasse auf. Die Gilets jaunes sind zum global bekanntesten Standard für eine allgemeine Empörung geworden, zu welcher vor 15 Jahren der alte Rebell Stefan Hessel aufgerufen hatte. Hessels Zorn hatte sich noch gegen den Kapitalismus gerichtet, welcher die elitäre Gesellschaftsordnung bestimmte. Heute, nach den grausamen Niederlagen der Sozialistischen Partei bei den letzten Parlamentswahlen, richtet sich die Empörungsenergie weniger gegen den Kapitalismus als vielmehr ins Nichts, respektive gegen das jeweils gerade aktuelle Thema oder die jeweilige Regierung. Die Empörung ist zum Grundzustand geworden. Nicht der gesamten französischen Bevölkerung, aber jener Bewegungen, über welche uns die Berichterstattung erreicht. Noch vor 10 Jahren haben vor allem Streiks für Furore gesorgt, und zwar in der Regel Streiks in staatlichen oder halbstaatlichen Betrieben, Arbeitskämpfe, bei welchen irgendwelche emanzipatorische Forderungen schon längst verraucht waren, einmal abgesehen vom Vokabular, und die sich, wie man den Eindruck hatte, auch in sich selber erschöpften, will sagen, in den paar Tagen arbeitsfrei, welche aus der Streikkasse bezahlt wurden, welche ihrerseits dann wieder von obligatorischen Mitgliederbeiträgen gefüllt wurden. Immerhin erinnerte man sich bei solchen Gelegenheiten noch daran, dass der Streik das erste authentische, sozusagen ursprüngliche Kampf- und Machtmittel einer Arbeiterklasse war, die es heute in ihrer ersten authentischen und ursprünglichen Form allerdings nicht mehr gibt. In der Folge traten dann andere Bewegungen auf den Plan. Im Moment sind es vor allem die Impfgegnerinnen, die allerdings in Frankreich mit einem deutlich stärkeren Repressionswillen des Staates konfrontiert sind als anderswo. Was auch wieder phänomenal ist, im Gegensatz zu seinem Vorgänger François Hollande, der zum Schluss seiner Amtszeit vor Angst fast paralysiert erschien, zeigt Emmanuel Macron eine enorme Bereitschaft zum Gebrauch der ihm zur Verfügung stehenden Macht. Ich glaube, dass das im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen nicht die dümmste Strategie ist. Die Französinnen und Franzosen mögen anderer Meinung sein als er, aber sie wissen es zu schätzen, dass er seine Meinung durchsetzt. Das ist übrigens keine französische Besonderheit. Die politische Landschaft ist seit dem Aufstieg von Macrons Bewegung La République en Marche schwer zu lesen, mindestens nach herkömmlichen Kriterien. Nach dem Absturz des Parti Socialiste bei den letzten nationalen Wahlen hielt er sich bei den Regionalwahlen dieses Jahr durchaus ordentlich und stellt fast die Hälfte der Präsidenten, während Macrons République en Marche gerade mal einen Regionalpräsidenten vorweisen kann, nämlich Ary Chalus in Guadeloupe. Die herkömmliche Aufteilung in sozialistische und bürgerliche Strömungen lässt sich nur noch schwer erkennen, wobei sie in Frankreich wegen der starken Rolle des Staates schon immer anders war als in anderen Ländern. Aber jetzt bereitet es erhebliche Mühe, abgesehen von den unentwegten Nationalistinnen und Rassisten vom Front National, wobei auch diese Bewegung nicht so einheitlich ist, wie sie es gerne hätte. Dass er sich 2018 umbenannt hat in Rassemblement National, ist kein Zufall. Der große Schlager Auflösung der EU und Austritt aus dem Euroraum ist seit dem Abgang der Engländer kein wirkliches Thema mehr, eher im Gegenteil. Auf der anderen Seite, bei den radikalen Linken, vor allem bei den ununterwerfbaren Französinnen, wird die Klassenanalyse und der Antiimperialismus unterdessen eher aus Tradition gepflegt, als dass das politische Programm kurz-, mittel- und längerfristige Perspektiven aufzeigen könnte. Aber diese Schwierigkeit ist ebenfalls nicht Frankreich-spezifisch. Insgesamt gilt Frankreich als durch und durch modern und liberal, bis auf die paar Herde und Horden von Islamisten in einigen Vorstädten, von denen man im Moment nicht besonders viel hört. Das kann sich selbstverständlich jederzeit wieder ändern. Der Islamismus erscheint hier in erster Linie als Problem der gescheiterten Integration, vor allem von Migrantinnen aus den ehemaligen Kolonien. Aus der Distanz hat man den Eindruck, dass es der Durchschnittsbevölkerung deutlich wichtiger war, das persönliche Wohlergehen zu fördern, als dass ein republikanisches Bewusstsein für diese Integration vorhanden gewesen wäre. Zum persönlichen Wohlergehen gehören laut Klischee auch die sexuellen Freizügigkeiten, über welche berühmte Klageweiber wie Michel Houellebecq lauthals lamentieren und damit eine Menge Kohle machen und viel Aufmerksamkeit einheimsen. Und auch hier weiß ich nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Denn die meisten Französinnen und Franzosen sind, wie gesagt, ganz einfach moderne Menschen, die sich vom normalen Deutschinnen und Italienerinnen oder Spanierinnen und Niederländerinnen nicht wesentlich unterscheiden. Höchstens darin besteht noch ein Unterschied, dass es im ganzen Land weite Landstriche hat, um die man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht wirklich gekümmert hat und die es eigentlich wert wären, eine innere Kolonisation in die Wege zu leiten. Das CIA-Factsheet zu Frankreich weist eine Bevölkerung von 67,8 Millionen Personen aus, deren ethnische Zugehörigkeit als keltisch-lateinisch angegeben wird, neben ein paar Minderheiten wie Slawen, Nordafrikanerinnen, Indochinesinnen, Baskinnen und Teutonen. Die Länderberichterstatterin für Frankreich ist da offenbar sehr stark historisch belesen, dass sie die paar Elsässerinnen als Teutonen bezeichnet, ganz abgesehen vom keltischen Element, das aus der Mehrheit bis auf ein paar Regionen in der Bretagne und in der Normandie nicht erst seit vorgestern definitiv verschwunden ist. Wer aber, möchte man die Berichterstatterin fragen, waren die für den Landesnamen verantwortlichen Franken? Für Deutschland jedenfalls weist das Factsheet die 80 Millionen Einwohnerinnen keineswegs als Teutonen aus, sondern als Deutsche. Das ist beruhigend. Über 80% der Bevölkerung lebt in Städten, wobei Paris mit seinen 11 Millionen Einwohnerinnen mit großem Vorsprung an der Spitze steht vor dem zweitplatzierten Lyon mit 1,6 Millionen und dem drittplatzierten Marseille, das zusammen mit Aix-en-Provence 1 Million auf die Beine bringt. In Deutschland steht die Urbanisierungsquote etwas tiefer bei 77,5%, steht aber immer noch ungefähr im gleichen Bereich. Die Lebenserwartung liegt in Frankreich bei 79,31 Jahren für Männer und 85,61 Jahren für Frauen. Die Geburtenrate bei 2,04 Kindern pro Frau. Erneut zum Vergleich die Werte für Deutschland. Lebenserwartung der Männer 78,93 Jahre, für Frauen 83,8 Jahre, also unwesentlich niedriger. Wogegen die Geburtenrate krass tiefer liegt bei 1,48 Kindern pro Frau. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen machen in Frankreich 11,3% der gesamten Wirtschaftsleistung aus, in Deutschland 11,5%. Auf 1000 Personen kommen in Frankreich 3,27 Ärztinnen und 6 Spitalbetten, in Deutschland sind es 4,25 Ärztinnen und 8 Spitalbetten. Beim wirtschaftlichen Überblick klassiert das CIA Factsheet Frankreich als diversifizierte moderne Marktwirtschaft mit staatlicher Präsenz in verschiedenen strategischen Sektoren. Ein sozialer Ausgleich werde durch Gesetze und Steuern und Sozialausgaben geschaffen. Daneben handelt es sich um das meistbesuchte Land auf der Welt. Das Bruttoinlandprodukt zu Kaufkraftparität lag im Jahr 2017 bei 2,86 Billionen US-Dollar, pro Kopf bei 44.100 Dollar. Exporten von 550 Milliarden Dollar standen Importe von 600 Milliarden gegenüber. Die Jugendarbeitslosigkeit wird vom Factsheet mit 19,6% ausgewiesen. Wie gesagt, ein völlig normales Land, das mit einem reichen Angebot tatsächlich massenweise nicht Terroristinnen, sondern Touristinnen aus der ganzen Welt anlockt, wie das Factsheet ganz richtig festhält. In letzter Zeit nicht mehr nur nach Paris und an die Côte d'Azur, sondern vermehrt an die kühlen Strände der Bretagne und der Normandie. Die Freundinnen der Klassenkämpfe dagegen finden dort im Moment nicht viel Attraktionen. Unruhen und alle Sorten von Bewegungen und Empörten gibt es sehr wohl, aber eine ideologische Leitlinie ist für mich praktisch nicht mehr zu erkennen. Macht nichts. Auch in dieser Beziehung kann man mal eine Pause einlegen. Guten Tag.